90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 90 Plus On Air hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Chris McCarthy und ich habe heute die Ehre, euch durch die Sendung zu führen. Eine Sendung mit einem ziemlich interessanten Thema. Pep Guardiola hat erst gestern seinen Vertrag bei Manchester City bis 2021 verlängert. So untypisch das für ihn ist, das ist nicht das Thema, worüber wir heute reden möchten. Der Spanier hat nämlich in seiner zweiten Premier League-Saison nur noch endlich den Titel eingefahren. Und das auf eine sehr imposante Art und Weise. Trotzdem fragen sich immer wieder einige Kritiker, ob der teilweise atemberaubende Fußball wirklich derart von der Trainerfähigkeit des Spaniers abhängt oder ob nicht vielleicht doch der stark besetzte und vor allem sehr teure Kader da vielleicht eine größere Rolle spielt. Diese Frage hat uns diese Woche besonders beschäftigt, besser gesagt Marius Merck und David Theiss aus unserer Redaktion. Hallo ihr beiden.
Hallo.
So, die meisten Punkte in einer Saison, die meisten Tore in einer Saison, die meisten Siege in einer Saison, der größte Vorsprung auf Platz 2. Bei den ganzen Rekorden, die Manchester City diese Saison eingefahren hat, Marius, wie viel Prozent von dieser Ausnahmesaison geht wirklich auf Pep Guardiola zurück?
Meiner Meinung nach ziemlich viel, wenn nicht gar alles. Man hat vor allem, wenn man sich anguckt, meiste Punkte, meiste Tore, das sind Kategorien, die werden nicht unbedingt jedes Jahr gebrochen, auch meiste Siege, also das sind richtig, richtig hauptsächliche Kategorien, wo man ja in der Premier League-Historie die beste Mannschaft jetzt nun mal war oder sich jetzt in den Kategorien auch so nennen kann. Auch nur zwei Niederlagen, wovon zum Beispiel die eine gegen Manchester United im Rückspiel im Derby absolut unvermeidbar war. Unterstreichen diese Ausnahmestellung meiner Meinung nach nochmal. Und auch ohne zum Beispiel Manuel Pellegrini schoss man in der Saison 2013, 2014, als man zuletzt Meister wurde, unglaublich viele Tore. Aber so eine derartige Dominanz hat es in der Premier League meiner Meinung nach noch nie gegeben. Weder unter Sir Alex Ferguson und Manchester United noch Arsene Wenger, wobei ich die ungeschlagene Saison, da teile ich deine Meinung von dieser Woche aus.
Ich wollte gerade schon losschreien.
Ja, ich auch.
So dominant war das nicht, da waren 14 Unentschieden dabei.
Stimmt.
Die Leistung aber von den Invincibles ist meiner Meinung nach trotzdem noch höher zu bewerten. Oder auch Mourinhos Chelsea, das in den ersten beiden Jahren, in der ersten Amtszeit von Mourinho unglaublich dominant aufgetreten ist. Allesamt war nicht so dominant wie City in diesem Jahr. Alles und das geht für mich zu einem großen Teil auf Pep Guardiola zurück.
David, wie würdest du das in Prozent ausdrücken? Was würdest du sagen, Guardiola, wie viel Prozent?
Ja, also ich schicke mal voraus, dass ich sagen würde, etwa 60% plus minus erkläre dann, dass ich glaube auch, dass halt die Art und Weise schon auf Guardiola zurückzuführen ist. Also dass 100 Tore fast oder gefühlt ohne Niederlage mit zum Teil heftigen Klatschen gegen kleinere und mittelgroße Teams, wo du gemerkt hast, dass Manchester City da eigentlich nochmal eine ganze Spielklasse drüber ist. Dieses Wie, das ist ganz klar auf Guardiola zurückzuführen, aber schlussendlich ist das irgendwo ein Sahnehäubchen auf dem Erfolg. Dass der Erfolg an sich, die Meisterschaft, zustande gekommen ist, würde ich, wie gesagt, zu etwa 60% Guardiola zurechnen, weil mit dem Kader musst du, glaube ich, nicht unbedingt Guardiola haben, um da Meister zu werden.
Ja, das ist auch genau das, worauf wir heute ja in der Sendung eingehen wollen. Seit Guardiola im Amt ist, also Sommer 2016, hat er unglaubliche 528 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. Allein davon 365 für die Defensive. Also das sind natürlich unglaubliche Werte. Natürlich ist der Markt heute etwas inflationärer als damals. Klar, die Preise sind teurer, aber wenn man jetzt mal die Ablösesummen anschaut, Aymeric Laporte 65 Millionen Euro, Stones 55 Millionen Euro, Kyle Walker über 50 Millionen Euro, das sind schon wahnsinnige Summen. David, du hast ja diese Woche bei uns auf der Seite etwas veröffentlicht, wo du auf die Transfers eingegangen bist. Vielleicht hast du da ein paar Beispiele, ein paar hervorzuhebende Spieler, die du in deiner Bewertung da erwähnt hast.
Also ich glaube, es gibt vier Spieler, die besonders hervorzuheben sind, und zwar zwei im positiven, zwei im negativen Sinne. Ich fange mal mit den Negativen an. Das wären für mich eindeutig Stones und Laporte, wobei man natürlich immer sagen muss, dass das Ganze hinten raus erst zu bewerten sein wird, denn beide sind noch nicht allzu lange da und der ein oder andere Spieler braucht nun mal auch an so ein komplexes Spielsystem, wie Guardiola es pflegt, eine gewisse Anpassungszeit. Insofern möchte ich die jetzt nicht schon abstempeln. Gleichwohl waren beide sehr, sehr teuer. Gerade bei Laporte habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass man jetzt diesen sehr, sehr gefragten Innenverteidiger unbedingt noch als zentrales Puzzleteil in der Defensive benötigt. Man hat ihn trotzdem gekauft. Und was ich bei beiden ein bisschen schade und auch überraschend finde, ist, dass sie eigentlich schon Guardiola-Spieler sind, wie man sie sich vorstellt. Also Innenverteidiger, die noch so ein kleines bisschen, zumindest bei Stones, Nachholbedarf, was die Physis anbelangt haben, aber sehr, sehr ballsicher sind, sehr, sehr gute Übersicht haben. Eigentlich genau das, was Guardiola mit seinem hoch aufgerückten System, in dem die Innenverteidiger schon den Angriff einleiten, braucht. Aber sie haben sich eben trotzdem nicht so gut entwickelt. Und die beiden anderen Beispiele wären dann Ederson, ein ganz, ganz zentraler Mann für ihn. Denn wer im Vorjahr gesehen hat, was da für statistische Werte zustande gekommen sind, warum City nur Dritter geworden ist und nicht Meister, der wird auch bei den beiden Keepern hängen bleiben, die einfach mehr Fehler gemacht haben, als es einer Spitzenmannschaft gut täte und die auch nicht die Fähigkeiten im Spielaufbau haben, die Ederson mitbringt. Auch eine ganz zentrale Sache, die wir schon aus Bayern kennen. Manuel Neuer verinnerlicht diesen Spielertypen, den Guardiola am Tor sucht, wie kein Zweiter. Entsprechend war Ederson eine logische und gute Wahl. Und ich glaube, trotz einiger heftiger Patzer ist er auch Guardiolas Mann für die Zukunft. Insofern ein Erfolg. Und dann der zweite Mann, eigentlich für mich fast noch überraschender, ich glaube, Chris, du hast ihn auch vor der Saison so ein bisschen verdammt, das ist Kyle Walker. Kein klassischer Guardiola-Spieler, wahnsinnig teuer, braucht man nicht drüber zu sprechen, viel teurer, als man ihn vom Marktwert her eingeschätzt hätte, aber glaube ich auch trotzdem ein integraler Bestandteil von Guardiolas strategischen Überlegungen für diese Saison, denn im Vorjahr war es so, dass ihm viele vorgeworfen haben, er hat die Physis, die physischen Anforderungen der Premier League irgendwo unterschätzt. Viele Vereine wollen nicht wie in Spanien gegen große mitspielen, sondern hauen den Ball nach vorne und schauen dann, dass beim Gegenpressing irgendwo im Mittelfeld was rausspringt. Und da hat das City oft nicht die Möglichkeiten, da dagegen zu halten. Dazu muss man wissen, dass Guardiolas Außenverteidiger ja auch sehr weit oft einrücken ins Zentrum, entsprechend also diese Duelle führen können müssen und den Rückwärtsgang sowie Vorwärtsgang schnell einlegen können müssen. Siehe Dani Alves damals bei Barca und den ähnlichen Typen, sage ich mal, mit natürlich ganz klaren Abstrichen bei der Technik und in anderen Präzisionsdisziplinen, sage ich mal, hat er sich da geangelt. Und da Kyle Walker im Rahmen seiner Möglichkeiten seinen Job gut gemacht hat, ich würde sogar fast sagen, sehr gut, würde ich auch den als Erfolg bezeichnen.
Ja, da ist aber die Frage gleichzeitig, finde ich, das Preis-Leistungs-Verhältnis. Klar, er hat es sehr gut gemacht, genau. Du hast es aber betont im Rahmen seiner Möglichkeiten. Und ich denke mal, Kyle Walker ist ein Typ, der ist perfekt für Manchester City. Wenn jetzt zum Beispiel die Bayern oder ich sag jetzt mal Manchester United, Barcelona diese Summe für ihn ausgeben würden, dann kann ich mir vorstellen, dass er nicht so überragend zur Geltung kommen würde, weil ganz er genau. Wirklich noch ein bisschen limitiert ist technisch. Auch bei seine Flanken sind nicht gerade die besten, seine Diagonalbälle. Und ja, deswegen, Marius, das ist die Frage, muss Guardiola wirklich solche Summen für solche Spieler ausgeben? Weil gerade im Fall Walker, okay, die Außenverteidiger sind momentan ein bisschen Mangelware auf dem Transfermarkt, aber hätte es da nicht auch ein normalerer, gesünderer Transfer auch getan?
Ja, schwierig zu sagen. Pep weiß zumindest genau, meiner Meinung nach, wo er ansetzen muss. Das verdeutlicht auch, dass ein Großteil der ganzen Gesamtsumme seit Juli 2016 eben in die Defensive gewandert ist. Die Art und Weise natürlich ein kleines Geschmäckle. Ich finde, gerade auch die Laporte-Geschichte, da hat man im Winter man wollte noch einen zusätzlichen Innenverteidiger mit Vincent Kompany, weiß man ja nie so genau, ist er einsatzfähig, ist er nicht einsatzfähig, meistens ist er nicht einsatzfähig, wenn er einsatzfähig spielt, war es in der Rückrunde. Ja, und dann kauft man einfach Emerick Laporte, wohl einen der begehrtesten jungen Innenverteidiger in ganz Europa, für fast 70 Millionen Euro, also ich glaube nach Virgil van Dijk der zweiteuerste Abwehrspieler aller Zeiten, nur weil man noch einen zusätzlichen Verteidiger, der eher in Richtung Backup geht, benötigt hat. Das hat für mich irgendwie was von Cheat-Level-Fußball-Manager, wenn man unendlich die beste Elf der Welt zusammenstellen kann, ohne auf Finanzen zu achten. Das gibt dem Ganzen gewissen Geschmack, aber man muss auch sagen, klar, andere Vereine haben auch Geld in die Hand genommen, nicht in so exzessiver Weise, aber die Neuzugänge fruchten enorm gut unter dem System Guardiola, was sie zum Beispiel bei anderen Vereinen nicht unbedingt tun. Ja, die Summen geben dem Ganzen einen gewissen Beigeschmack, da gebe ich dir recht.
Ja, plus ich würde sagen, klar, du hast natürlich jetzt Tag heute, 18. Mai 2018, immer den Luxus, schon zu wissen, dass Walker funktioniert hat. Und damit machen wir ja im Prinzip so eine Ex-Post-Analyse, äquivalent zu einer Spielanalyse wäre, na ja, das Spiel ist 1-0 ausgegangen, also hat das System ja funktioniert. Aber am Ergebnis darf man es vielleicht gar nicht so festmachen, denn wenn ich in Gedanken die zumindest guten Rechtsverteidiger durchgehe, die Potenzial mitbringen, vielleicht sogar noch ein passenderer Guardiola-Spieler zu sein, also sprich, die auch die Physis haben, die aber noch ein bisschen mehr Spielübersicht, ein bisschen mehr Technik, ein bisschen mehr Passspiel haben als Walker, dann ist die Liste schon gar nicht so kurz. Und ob man da tatsächlich diesen Brutalo-Transfer durchziehen muss, ich mache mal ein dickes Fragezeichen dran. Es hat jetzt geklappt, das spricht für Guardiola, aber schon ein heftiger Move.
Hat vielleicht da auch die Aussage von Pep Guardiola reingespielt, dass man die nächsten 2-3 Transferfenster beziehungsweise 2-3 Jahre in ein Transferfenster reinpacken wollte. Also man hatte natürlich Nachholbedarf, Sanja, Klichy, Kolarov abgegeben und natürlich auch deutlich über ihrem Zenit. Dann wollte man alles komprimiert in einem Transferfenster machen und direkt eine schlagfertige Truppe aufstellen. Hat das vielleicht reingespielt, dass man da vielleicht einen Tick Panik hatte und es beschleunigen wollte, auch in Bezug auf, wie du sagst, dass Walker bereits die Liga so gut kennt?
Denke, möglich. Achso, war ich jetzt angesprochen, oder?
Egal. Ja.
Ich lasse dir gerne den Vortritt.
Ja, nee, ich denke, da wird bei City schon der große Blick aufs Jetzt gerichtet. Die Vereinsführung gilt jetzt nicht als unbedingt mega geduldig. Der letzte Meistertitel lag jetzt dann auch bis zu diesem Sommer 4 Jahre zurück. Das ist für die Investorengruppe, nehme ich an, zu wenig. Dementsprechend, ich denke, da kommen wir später eh noch drauf zu sprechen, spielt auch die Jugendakademie oder was die Ergebnisse davon nicht unbedingt die größte Rolle. Also der Fokus ist eher auf jetzt gerichtet als auf Langfristigkeit und deswegen nehme ich an, dass da schon was dran ist, wenn man sagt, ja, wir machen das alles jetzt in einem Fenster, also den Großteil davon. Zumindest deutet darauf alles hin und auch, dass Guardiola diese Woche gesagt hat, dass man in diesem Sommer eigentlich nur Yaya Touré ersetzen muss oder vielleicht jemand anderen. Gut, Pep ist eh der Meister des Understatements, das kaufe ich ihm jetzt nicht so ganz ab, aber es deutet zumindest darauf hin, dass es so einen Exzess wie im letzten Sommer in diesem Jahr nicht geben wird.
Ja, ja, da werden wir gleich im Detail nochmal drauf eingehen, auf die Transferpolitik, auf die Kaderpolitik. Vorerst machen wir eine kurze Pause, hier bei 90 Plus on Air auf meinsportradio.de.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Tous les jours, dein tägliches Update für die French Open mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Vom 27. Mai bis zum 10. Juni täglich. Tous les jours, die French Open auf meinsportradio.de.
Willkommen zurück bei 90 Plus on Air hier auf meinsportradio.de. Unser Thema ist nach wie vor Pep Guardiola, besser gesagt die Kritik an Pep Guardiola und wir waren beim Thema Transferpolitik bzw. Kaderpolitik. Bei Barcelona erbte Pep Guardiola einen ziemlich beeindruckenden Kader. Ich meine, Messi ist klar, Samuel Eto'o, Henri, Xavi, Iniesta, Puyol, das sind nur einige Namen. Bei den Bayern erbte er natürlich auch einen Triple-Kader von Heinkes mit einem Bastian Schweinsteiger in der Form seines Lebens, ein Philipp Lahm, Ribéry, Robben, Neuer, alle natürlich noch ein paar Jahre jünger als heute und holte dazu noch einen Thiago, Götze und auch nicht zu vergessen Xabi Alonso. Bei Manchester City war das jetzt ein bisschen anders. Natürlich waren da einige Starspieler vertreten, Aguero, De Bruyne, Silva, Kompanie, aber insgesamt war man da ehrlich gesagt etwas bescheidener ausgestattet und gerade deswegen hat man wahrscheinlich auch so viel Geld in die Hand genommen und natürlich auch, weil der Kader schon etwas in die Jahre gekommen war. Der Umbruch musste sein, aber mal ganz provokant gefragt, David, sollte ein toller Trainer nicht aus den Spielern, die er hat, ein Konzept formen als umgekehrt?
Klares Jein. Ich glaube, jeder wirklich starke Trainer mit einem stringenten Plan passt schon auch irgendwo die Mannschaft seinen Vorstellungen an und verbiegt nicht seine Vorstellungen für den Kader, der da ist. Das kann man so nicht erwarten. Was mich bei Guardiola immer gestört hat, der ja durchaus auch dazu fähig ist, sein System so ein bisschen an besonders gute Spieler anzupassen. Extrembeispiel Messi, den er von der rechten Flanke auf die falsche 9 versetzt hatte zeitweise, was das Spiel wie auch Messi unglaublich gut getan hat. Aber was ich Guardiola dann wieder irgendwo angerade ist, dass er mit speziellen Spielertypen nicht so gut klarkommt. Und das sind die sowohl taktisch, glaube ich, ein bisschen mehr Freiheit brauchen, als auch dann neben dem Platz wenig überraschend relativ extrovertiert sind. Da denke ich zum Beispiel an Ibrahimovic, den man für unglaubliches Geld und mit auch dann unglaublichem Wertverlust wieder verkauft hat, also gekauft und verkauft hat. Ja. Da denke ich auch an Eto'o, der ja dann mit Ibrahimovic getauscht worden ist, der natürlich auch ein sehr, sehr lauter Charakter ist und ein bisschen taktische Freiheit braucht. Solche Leute gehen bei Guardiola schnell unter. Und
Ronaldinho.
Ronaldinho hat es unter ihm quasi gar nicht erst so richtig genau. In die Mannschaft geschafft, ist sofort rasiert worden.
Genau.
Und ich erwarte halt auch so ein bisschen von einem guten Trainer, dass er an den Stellen dann das System so ein bisschen um den Spieler herum baut. Vielleicht eben die Räume, die dieser Spieler mal verweisen lässt, dann von jemand anderem besetzen lässt und so weiter. Und dass er eben auch diesen Spieler neben dem Feld coacht, ihm die Wertschätzung zuteil werden lässt. Das hört man ja immer wieder ganz, ganz drastisch von ehemaligen ungeliebten Guardiola-Spielern, dass er da nicht gut kommuniziert, die links liegen lässt. Das erwarte ich eben, diese Führung erwarte ich von einem Weltklasse-Trainer schon auch, dass er weiß, wie solche Leute anzupacken sind auf und neben dem Platz. Denn gerade diese bunten Vögel, die mit ihren technischen individuellen Aktionen halt Spiele entscheiden, wenn es am allerbrenzligsten wird, die machen schon einen erheblichen Anteil des Reizes überhaupt von diesem Sport aus. Ne? Und Guardiola braucht, glaube ich, eher diese braven Guardiola-Schüler. Ich will Messi jetzt nicht diffamieren, aber er ist sicherlich ein ruhiger Charakter, jemand, dem man dieses System gut einimpfen kann, der natürlich auch am meisten davon profitiert hat. Aber diese bunten Vögel, die man kann auch sagen Charakterköpfe, um ein plattes Wort zu bedienen, mit denen kann er nicht so gut. Und das finde ich echt sehr, sehr schade.
Marius?
Ja, ist schwierig zu sagen. Für die Umsetzung seines Konzepts braucht er eben gewisse Spieler. Wenn dafür halt andere Spieler flöten gehen, ich meine, dann könnte ich jetzt als Fan einer Mannschaft, die Guardiola trainiert hat, was ich aber noch nie war bisher, vielleicht kommst du ja noch, wenn du mal zu einem anderen Verein geht.
Könnte ja nicht werden. Der FCK braucht Hilfe, ich sag's nur.
Ja, der FCK braucht Hilfe. Also, da kommen wir auf kleine Vereine und Guardiola können wir später noch zu sprechen kommen. Da werden wir später noch zu sprechen kommen. Nee, also man muss aber auch bedenken, es war zum Beispiel bei seinem Start in Barcelona nicht unbedingt populär, Ronaldinho oder Deco vom Hof zu jagen. Ja. Eto'o wollte er auch gleich am Anfang weghaben. Und zum Beispiel Gerard Piqué von Manchester United für gerade mal 5 Millionen geholt. Da war der Transfermarkt natürlich auch noch nicht so ausgeufert, wie es jetzt ist. Ich denke, dass es, ja, ich gebe da David schon recht, er kann mit gewissen Charakterköpfen nicht. Mandzukic bei Bayern war ja ein ähnlicher Fall. Der hat im Triple ja alles kurz und klein geschossen und der Heynckes hat auch im ersten Jahr unter Guardiola eine super Quote gehabt, aber war dann auch nach atmosphärischen Störungen dann relativ schnell verkauft. Auf der anderen Seite formt er aber auch Spieler und wie ich jetzt schon bei Piqué genannt habe, auch bei Iniesta, der für mich vor 2008 schon internationale Klasse war, auch noch ziemlich jung damals, ich glaube 23, 24 müsste zu der Zeit gewesen sein, hat unter Guardiola dann den Sprung wirklich in die absolute Weltklasse erst geschafft. Man kann es immer so oder so sehen, aber ich denke, ein Spieler, der für sein Konzept eben sich von gewissen Charakterköpfen trennt, da habe ich grundsätzlich kein Problem mit, nur allein das Ibrahimovic-Ding, das könnte man ihm eigentlich ewig angreifen. Damals der zweiteuerste Transfer aller Zeiten und ein Jahr später Leistung an Mailand aus. Also das ist so ein Missmanagement, kann man gar nicht laut genug sagen.
Ja. Ja, da können wir vielleicht mal einen Tick hier nachhaken, beziehungsweise das mal auf Manchester City ein bisschen ummünzen. Wir haben es am Anfang angesprochen, die erste Saison, ja, ich will jetzt nicht sagen Misserfolg, aber mit Startschwierigkeiten, klar, ein schwächerer Kader. Aber war das vielleicht auch dieser Anlaufzeit für dieses hochanspruchsvolle System von Pep Guardiola geschuldet? Oder anders gesagt, braucht Pep diese Weltklasse-Spieler, um erfolgreich zu sein? Weil es ist natürlich eine ganz große Anforderung, die auch nur wenige Spieler auf dieser Welt meistern können.
Ich klaue mir jetzt dieses Mal den Vortritt. Also erstmal, ja, ich glaube schon, dass er diese Weltklasse-Spieler braucht, was dann irgendwo wo so ein bisschen den Erfolg auch wieder schmälert. Zumindest je nachdem, was man von einem Weltklasse-Trainer erwartet. Denn man darf nicht vergessen, er hat jetzt zwar bei City angeführt, dass man einen gewissen Zeitdruck habe und deswegen so viele Transfers durchs Nadelöhr presst, aber auch bei Barca hat er einen unglaublich guten Kader vorgefunden und den noch mit 90 Millionen, glaube ich, im ersten Jahr verbessert und dann gleich das Triple geholt. Das heißt, auch da hat man schon nochmal kräftig zugelegt an den Stellen, wo Guardiola unbedingt seine Spieler, die zu seinem System passen, haben wollte. Und ganz ehrlich, ist es bei City auch gewesen, denn ich finde, das erste Jahr von City war gar nicht so schlecht. Es gab halt ein paar Feinjustierungen, die sich dann hinten raus stark in der Bilanz niedergeschlagen haben. Aber wenn man sich zum Beispiel anschaut, jetzt weiß ich nicht, ob ihr Fans von Expected Goals seid. Ich erkläre vielleicht kurz für unsere Zuhörer. Ja. Genau, für unsere Zuhörer, die es nicht kennen. Expected Goals ist ganz stark vereinfacht, einfach ein statistisches Modell, das die Beschaffenheit von Torschüssen ein bisschen besser auffächert, als einfach zu sagen, okay, hier hatte ein Verein 60% Ballbesitz und 20 Torschüsse, die waren doch optisch überlegen, wieso gewinnen die nicht. Expected Goals macht es eben so, genau zu analysieren, in was für Situationen ein Schuss abgegeben worden ist, also wo oder etwa haben das Spieler gepresst oder war der Spieler 10 Meter gerade vor dem Tor ganz allein, nur der Torwart vor ihm und dann werden eben Schüsse danach bewertet, wie gut die Position, wie gut die Situation gewesen ist. Und so kannst du halt eben ganz gut ableiten, wenn du jetzt eine Differenz hast, zum Beispiel zwischen den Expected Goals, wenn man sagt, es waren jetzt 10 hochqualitative Schüsse im Spiel, normalerweise müssten daraus dann nach unserer Berechnung 8 Tore entfallen quasi, der Verein hat aber nur 2 gemacht, dann hast du schon einen ganz klaren Indikator, dass die Chancenverwertung nicht so gut gewesen sein kann.
Ja.
Und das Ganze funktioniert dann auch umgekehrt, bei Schüssen gegen dich, da kannst du dann wiederum sagen, hat unser Keeper gut gehalten oder nicht, wenn die Schüsse nicht so hochqualitativ waren, du aber trotzdem viele Tore gekriegt hast. Und an beiden Enden dieser Skala war City im letzten Jahr relativ weit vorn. Das heißt, sie haben relativ viele Chancen verdattelt und haben auch durch ihre schwachen Keeper, Caballeros dazu nennen zum Beispiel, relativ viele Dinger hinten reinbekommen, die sie normalerweise nicht hinten reinbekommen. Entsprechend war das irgendwo auch eine bisschen außergewöhnliche Saison. Heißt, die Anpassungen hätten nicht so riesengroß sein müssen, um mit dem Kader Meister zu werden.
Ja,
nicht so groß, wie sie gewesen sind, glaube ich zumindest.
Ja, gleichzeitig spricht es aber natürlich dann auch für ihn, weil die Torausbeute ist deutlich höher geworden und da kann man natürlich auch ein paar Beispiele nennen. Leroy Sané im ersten Jahr 5 Tore, 5 Vorlagen, ist in dieser Saison regelrecht explodiert mit 10 und 15. Sterling ist das andere Beispiel. Also diese zwei Spieler hat er ja auf ein ganz neues Niveau gehoben und das würde ja quasi dafür sprechen, dass er auch einfach diese Zeit gebraucht hat, dass er auch mit den Spielern, die er hat, umgehen kann, wenn sie eben
absolut,
seine Vorstellung passen.
Genau. Auch. Also die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte. Ich glaube bloß dieses Argument, das immer gebracht wird, dass dieser Kader alle diese Transfers haben musste, um sehr erfolgreich zu sein, das kann nicht sein.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Das Beispiel Fernandinho, über den hat man früher gesagt, er spielt im defensiven Mittelfeld mit Fernando, damit man die beiden nicht unterscheiden kann, wer mehr Fehler macht. Und der Guardiola ist auf 6er in der Premier League, was er auf jeden Fall nicht ist. Aber in dem System findet er sich zurecht und zeigt, und das System beschränkt sich vor allem auf seine Stärken. Ich denke, das ist auch die Qualität von Guardiola, dass eben das System auch gewisse Spieler mittragen kann, die in anderen Systemen ihre Probleme hatten, weil sie eben keine absolute Weltklasse verkörpern. Aber grundsätzlich benötigt er zu einem gewissen Teil sogenannte Weltklasse-Spieler, um die Art Fußball spielen zu lassen, wie er es möchte.
Genau. Auch einfach der Tatsache geschuldet, dass der Fußball, den er spielen lassen möchte, wahnsinnig komplex ist. Er hat eine spezielle Vision, die er unbedingt umsetzen möchte. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass er das noch mehr möchte, nicht mehr als Erfolg zu haben, aber dass ihm das mindestens genauso wichtig ist. Da gibt es ein ganz schönes Interview mit dem Herrn, der seine Biografie verfasst hat, der davon erzählt, wie Pep bei dem eigentlich nicht so wahnsinnig wichtigen Spiel gegen Arsenal Bayern in der Champions League fast Pipi in den Augen hatte, umgangssprachlich ausgedrückt. Und zwar nicht, weil das Ergebnis so gut war, sondern weil das, wie er sagte, eine richtige Guardiola-Mannschaft gewesen sei, die er da hat spielen sehen. Und das fand ich damals zwar einerseits spannend, aber auch wieder ein bisschen vermessen, denn letztlich geht es ja darum, guten, erfolgreichen Fußball zu zeigen und nicht unbedingt nur mit aller Gewalt sein System umzusetzen. Aber um auf meinen Einstiegssatz zurückzukommen, das System ist eben komplex. Es werden unglaublich viele Pässe gespielt. Es werden ganz, ganz viele sinnvolle Pässe auch gespielt. Sie sind kurz, das heißt, die Mannschaft muss relativ eng zusammenrücken. Es wird also in engen Räumen operiert, je weiter es nach vorne geht. Es werden keine unnötigen Zweikämpfe geführt. Also alles, was passiert, passiert in ganz speziellen, vorher festgelegten Zonen. Heißt, die Abläufe müssen sehr, sehr krass sitzen. Und wenn dann bei einer Mannschaft vielleicht 2, 3, 4 Spieler nicht hundertprozentig dem Guardiola-Spielertypus entsprechen und du hinten raus noch nach einer langen Saison vielleicht so ein bisschen den Tank leer hast, dann sind solche Systeme natürlich auch ein Stück weit anfällig dafür, nicht mehr perfekt zu funktionieren. Ja, während halt dann Trainer wie Klopp, die halt, glaube ich, sehr, sehr viel ein einfacheres System haben, die auch ein Stück weit auf Chaos setzen. Das heißt, hinten raus in der Saison mit Motivation, mit Coaching eine Menge weiterkommen können noch, wo die eben dann diese Lücken, die ich gerade beschrieben habe, vielleicht füllen können. Da hat es, glaube ich, so ein System wie Guardiola schon ein Stück weit schwerer. Jetzt ist halt die Frage, ob man ihm das zur Last legen muss. Aber ja, es hat einfach auch seine Schwachstellen.
Du hast fast die Überleitung für mich schon vorweggenommen. Wir haben ja gefragt, braucht Pep Guardiola Weltklasse-Spieler, um erfolgreich zu sein? Meine Frage wäre jetzt gewesen, will er es womöglich einfach so sehr, um seine Vision umzusetzen? Und da haben wir ein schönes Zitat von Ronald Koeman, der Guardiola noch aus der gemeinsamen Zeit bei Barcelona gut kennt. Und der hat gesagt, Leute sagen, Manchester City ist gut wegen dem Geld, aber allen Trainern steht Geld zur Verfügung. Nur hat keiner das fußballerische Level eines Pep Guardiola erreicht. Peps Philosophie ist ein Sieg für den Weltfußball. Den Fußball, den er bringt, ist fantastisch anzusehen und erfolgreich. Es ist die schwierigste Form, um im Fußball erfolgreich zu sein. Kommentar.
Keine Frage. Also, sorry.
Das ist wirklich die schwierigste Form, aber ich denke, dass Guardiola nicht, also habe ich eben schon gesagt, nicht zwingend Weltklasse-Spieler braucht. Er braucht vor allem systemtaugliche Spieler, wie man dem Beispiel Fernandinho erklärt. Aber er besteht auch beharrlich auf seine Vision vom Fußball. Aber mit anderen Worten, die Mannschaft, wie David eben schon gesagt hat, er braucht Spieler, die auch gewisse kognitive Fähigkeiten haben, um das Ganze ausführen zu können. Zu der Frage vor will ich trotzdem noch mal kurz kommen und im Anlauf. Es war auch so, dass in Barcelona und in München Anläufe gebraucht wurden, bis das so richtig funktioniert hat. Das Triple im ersten Jahr soll dann mal nicht täuschen. In dem Klassiko in der Rückrunde beim 6-2 in Madrid hat Guardiola zum ersten Mal Messi in die Zentrale gestellt. Das wurde auch in seiner Biografie so hervorgestellt. Und man hat dann Real im eigenen Stadion mit 6-2 aus dem Stadion gefegt. Das war auch der Grundstein dann für die Meisterschaft. Also dann war es auch, glaube ich, punktetechnisch gelaufen. Im Champions-League-Finale ist daraufhin Manchester United überhaupt nicht klargekommen auf dieses System. Hätte man womöglich noch, wie im Halbfinale gegen Chelsea, wo man mit sehr viel Glück in dem Jahr weitergekommen ist, noch Messi als Rechtsaußen, Eto'o in der Mitte, wäre man mit diesem System gefahren, glaube ich nicht, dass am Ende das Triple gestanden hätte. 2 Jahre später im Champions-League-Finale, abermals gegen United, sah das schon ganz anders aus. In dem Jahr war Barcelona mit Abstand die beste Mannschaft in Europa und hat auch vollkommen verdient die Champions League gewonnen. Bei Bayern war es ähnlich. Guardiola hat selbst über sein erstes Jahr gesagt, dass das noch die Heinkes-Truppe war, also dass sie noch Heinkes-Fußball gespielt hat. Und erst ab dem zweiten oder Mitte des zweiten Jahres konnte er wirklich sagen, dass man seine Handschrift wirklich sehen konnte. Also man konnte schon vor der Saison erwarten, dass Manchester City ungefähr so eine Runde spielen wird, weil zumindest empirisch hat alles dafür gesprochen, weil es auch bei seinen Vorstationen so gelaufen ist.
Ja. Was war die andere Frage? Die andere Frage war, ob er es einfach so sehr möchte, diese Vision vom Fußball umzusetzen, dass er auch einfach die Spieler dieser Qualität braucht. Also er könnte wahrscheinlich auch mit weniger Spielern erfolgreich sein, beziehungsweise mit günstigeren Spielern, mit Spielern, die nicht gerade dieses Weltklasseniveau haben, aber vielleicht könnte er nicht mit diesen Spielern auf seine Art und Weise erfolgreich sein.
Zumindest kann man, also man muss auch sagen, ich glaube, kein anderer Trainer im Weltfußball ist dermaßen überzeugt von seinem System, wie Guardiola ist. Man muss sich dazu auch nur seine Herkunft angucken. Mhm. Barca-Schule, Cruyff-Schüler, danach hat er bei den Barca-Amateuren angefangen, solchen Fußball zu spielen. Ich glaube niemals, dass Guardiola jemals davon abrücken wird. Und seine Vereine, bei denen er bisher nun mal war, haben ihm auch die finanziellen Möglichkeiten gegeben, entsprechende Spieler zu holen, die sein System auch nah an der Perfektion spielen können. Ja. Er will seine Vision von Fußball zeigen, aber er hat nun mal auch die Mittel, die Spieler holen zu können. Es wäre aber auch natürlich blöd, wenn er die Mittel hat, aber die nicht einsetzt, um solche Spieler zu holen.
Absolut richtig.
Ja. Und ich sag mal, natürlich gibt ihm A, der Erfolg recht, seinen Stil so verbissen zu verfolgen, wie er das tut. Und B, aber auch die Ansehnlichkeit dieses Deals. Denn wenn ich jetzt gefragt würde, was macht Fußball gut für dich, dann würde ich sagen, klar, einmal Erfolg, aber dann natürlich auch der Unterhaltungsfaktor. Und wenn Mannschaften so aufspielen, wie man das von Guardiolas Teams gewohnt ist, und ich will jetzt bewusst nicht darauf eingehen, dass das die Liga im Wettbewerb manchmal ein bisschen langweilig machen kann, ja, dafür kann nun Guardiola am allerwenigsten was. Wenn Teams so aufspielen, dann ist das super. Und ich erinnere mich noch, wie Spaniens Trainer Saez, oder ehemaliger Nationaltrainer Saez, über ihn sagte, es ist toll, dass Guardiolas Fußball mit dieser Dominanz über die Liga auch die spanische Nationalmannschaft so stark mitgeprägt hat. Denn Spanien hatte nie seinen eigenen Stil, während Italien seinen Catenaccio hatte und England seinen Kick and Rush, Deutschland seinen Libero, auch wenn man jetzt nicht unbedingt Deutschland den Libero zuschreiben muss, dann standen wir so ein bisschen ohne eigene Identität da. Und Guardiola, dieses wunderschöne Spiel, das hat uns letztlich dazu befähigt, auf ein ganz neues fußballerisches Level zu kommen und auch eine eigene Identität eben zu entwickeln. Entsprechend dankt man Guardiola diesem Stil natürlich auch zu Recht sehr. Aber es ist halt die Frage, ob er ihn in allen Fällen wirklich über die Probleme hinweg so fanatisch verfolgen muss, wie er es zum Teil tut. Ich denke jetzt wieder zurück an das Rasieren von gewissen Spielern. Ja. Wobei man natürlich dann auch wieder sagen muss, jeder Trainer hat einen Spieler, den er nicht mag. Entsprechend muss man das vielleicht auch Guardiola zugestehen.
Das passt vielleicht auch ganz gut zu einer weiteren Frage, die wir uns hier notiert haben als Gesprächsthema. Und unter seiner Vorliebe für diesen Perfektionismus, der einfach so hoch anspruchsvoll ist, leidet natürlich dann auch die Jugendarbeit. Und das ist natürlich ein Thema, das müssen Vereine in Kauf nehmen, wenn er kommt. Man muss damit rechnen, dass Guardiola ein paar Jahre da bleibt und in der Zeit vielleicht auch tolle Talente vielleicht flöten gehen, weil sie einfach keine Chance erhalten. David, du bist hier wahrscheinlich jetzt ein guter Ansprechpartner. Dortmund wurde jetzt natürlich durch diese Tatsache auch irgendwie, hat irgendwie davon profitiert mit Sancho.
Klar, ganz klar. Und das ist ja nicht nur in 2018 jetzt der Fall gewesen, auch bei Barca kann man mutmaßen, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, wo viele Fans der Guardiola-Ära beklagt haben, dass die La Masia-Talente nicht mehr so nach oben kommen, wie sie es vor Jahren mal getan haben. Natürlich ist da auch die Hürde mit der goldenen Generation Xavi und Iniesta auch hoch. Trotzdem ist das eine Entwicklung, die man ganz klar sehen kann. Und da ist eben auch die Frage, ob die nicht vielleicht schon mit Guardiola ihren Anfang genommen hat. Denn Leute wie Fabregas haben es unter ihm nicht wirklich geschafft. Auch andere haben es nicht wirklich geschafft, weil da einfach zu viele etablierte, absolut in ihrem auf ihrem Zenit befindliche Spieler, denen die Plätze weggenommen haben. Und so ist dann vielleicht auch ein Stück weit die Entwicklung ihren Anfang genommen, aus der dann brutale Käufe wie auch Suarez, Neymar und so weiter resultiert sind. Und jetzt steht man eben da ohne ein wirklich nach oben durchlässiges Jugendkonzept bei Barca und verliert so ein bisschen seine Kultur. Das ist dann so ein bisschen die Kehrseite der Medaille und das zeigt sich ganz klar jetzt auch bei Man City, denn wir haben eben von der Komplexität des Systems gesprochen, haben über dieses Zitat gehört, dass es die schwierigste Art ist, um erfolgreich zu sein. Und das würde ich ganz klar bejahen. Und Jugendspieler sind eben roh. Ne? Die machen Blödsinn. Das sieht man jetzt auch bei Sancho in Dortmund. Er ist auch roh. Er trifft oft falsche Entscheidungen. Er wählt oft mal, sagen wir mal, seinen eigenen Laufweg, was du eben von einem 17-Jährigen auch erwarten darfst. Trotzdem ist er ein spannender, unglaublich guter Fußballer. Und dass er es bei City so gar nicht hätte schaffen können, das macht mich ein bisschen traurig und da würde ich dann auch wieder in die sanfte Guardiola-Kritik gehen, denn so einen Spieler musst du entwickeln können, dem musst du Raum geben können, denn wer so gut ist, der verdient immer einen Platz.
Es gibt noch weitere Kritikpunkte an Guardiola und auf die gehen wir gleich nach einer kurzen Pause ein, hier bei 90 Plus und R auf meinsportradio.de.
Kick and Kick in Rush. Die WM 2018. Deine täglichen Podcasts zum größten Sportevent des Jahres. Auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Willkommen zurück bei 90 Plus on Air hier auf meinsportradio.de. Das Thema ist immer noch Pep Guardiola bzw. die Kritik an Pep Guardiola. Und ein weiterer Kritikpunkt, den die Guardiola ja, Kritiker des Öfteren mal erwähnen möchten, ist der mangelnde Erfolg in Europa in den letzten Jahren. Und zwar hat Pep Guardiola seit 2011 mit Barcelona nicht einmal die Champions League gewonnen. Bei Bayern marschierte er durch die Liga, scheiterte letztendlich an Real Madrid, Atletico Madrid und Barcelona. Und bei Manchester City scheiterte er an Monaco und auch an Angstgegner Jürgen Klopp in dieser Saison, obwohl der Kader für ihn ja mittlerweile ziemlich vollendet sein soll. Daher haben wir mal unsere Follower auf Twitter mal gefragt, muss Pep Guardiola die Champions League mit einem anderen Club gewinnen, um zu beweisen, dass sein Fußball auch außerhalb Barcelonas funktioniert? Das Ergebnis, ja, war relativ gemischt. 65% der Twitter-User sagten nein, er muss nicht die Champions League gewinnen, um das zu beweisen. Und da haben wir auch ein paar User-Kommentare, um das mal ein bisschen zu bekräftigen. Der Ballreiter sagte, nein, die Meisterschaft ist aussagekräftiger. Und da ist seine Handschrift ja deutlich zu sehen, sowohl bei Bayern als auch bei Man City. Letztendlich ist die K.O.-Runde der Champions League auch immer von Losglück, Tagesform und Gegner abhängig. Marius, würdest du das so unterstreichen?
Die Aussage würde ich auf jeden Fall so unterstreichen. In keinem anderen Wettbewerb ist der Faktor Glück so wichtig wie in der Champions League, spielt so eine große Rolle. Ich habe ja schon auf das Jahr 2011 hingewiesen, wo das letzte Mal eine Guardiola-Mannschaft des Barcelona in der Saison die Champions League gewonnen hat, war dort meiner Meinung nach mit weitem Abstand die beste Mannschaft in Europa. Ein Jahr später hatte man dann noch zusätzlich Alexis Sanchez und Cesc Fabregas im Kader und ist gegen ein vollkommen schwaches Di Matteo Chelsea im Halbfinale ausgeschieden, die dann auch noch im Finale gegen die Bayern beim berüchtigten Finale der Horm so viel Dusel hatten. Also das zeigt für mich nur schon mal, das ist kein Titel, den du planen kannst. Und ich denke, dass für Guardiola das auch so ein bisschen Fluch ist, dass er in seinen ersten 3 Jahren als Trainer das Ding gleich 2-mal gewonnen hat. Auch mit den Bayern war es so, dass man durchaus ins Finale hätte kommen können. Beim ersten Aufeinandertreffen mit Madrid war man im Bernabeu so viel besser, hat 1-0 dann verloren und im Rückspiel fängt man sich gleich 2 Kopfballtore von Sergio Ramos in der ersten halben Stunde, dann wird es halt nun mal schwer. Und gegen Atletico war das auch nicht unbedingt verdient, dass man ausgeschieden ist. Das ist, wie gesagt, das ist ein Wettbewerb, den kannst du halt nun mal nicht planen und die Liga ist wirklich der ehrlichste Wettbewerb und da zeigt in der Regel schon Guardiola, was er kann.
Da würde ich ausnahmsweise relativ deutlich widersprechen, denn Was macht Man City mit, ich glaube, den höchsten Transferausgaben, zumindest in der Ära Guardiola, höher als PSG? Was machen sie mit diesen 500 Millionen? Was machen sie mit, ich glaube, zumindest den fünfthöchsten Gehaltsausgaben in Europa und damit wohl auch der Welt? Sie planen ihren Kader und der ist wahnsinnig üppig. Sie können den jungen Silva reinwerfen, wenn Sterling mal nicht kann. Sie können Gabriel Jesus bringen, wenn Aguero mal nicht kann. All solche Dinge, die sollten ja eigentlich diese Unwägbarkeiten der Champions League, die es natürlich in so einer K.O.-Situation immer gibt, gar keine Frage, wo dann auch nicht immer nur der Verdientere der Sieger ist oder der Bessere. Aber trotzdem sind ja eigentlich genau diese Ausgaben dafür da, um solche Unwägbarkeiten abzufedern. Plus Guardiolas Fußball, wir haben gerade eben darüber gesprochen, ob man das so zugespitzt spielen muss. Der ist ja darauf ausgelegt, möglichst viele unterschiedliche Situationen unterschiedlich lösen zu können. Ja? Klopp hat, um mal einen einfachen Vergleich zu bringen, sein Gegenpressing. Und ich finde, man sieht ziemlich oft, wenn eigentlich die Klopp-Mannschaften den Gang zurückschalten, das Spiel verwalten müssen und ihnen auch ein Stück weit vielleicht die Kraft ausgeht, weil das Spiel sehr aufwendig ist, siehst du immer noch ähnliche Handlungsmuster. Das heißt, die Bälle werden schnell in die Spitze gespielt und eigentlich müssten 2-3 Spieler nachrücken, um den Abpraller abzufangen. Aber die sind einfach nicht mehr fit genug. Aber die haben dann nur ihren Klopp-Plan und das kann zum Problem werden. Guardiola, und das möchte ich ihm ganz bewusst auf die Habenseite schreiben, der hat da verschiedene Gangarten und spielt eben auch nur dann tatsächlich den Ball in die Spitze, wenn es wirklich erfolgversprechend ist, wenn ein wertiger Torschuss dabei rauskommt, alles auf Effizienz gebürstet. Aber da erwarte ich eben auch, dass das dann gerade in so einer K.O.-Phase die Unwägbarkeiten, die Guardiola mit allen Mitteln außerhalb und innerhalb des Spiels auszumerzen versucht, dass er da dieser Situation Herr wird. Natürlich ist das immer noch keine Garantie. Insofern erwarte ich nicht von Guardiola, dass er jetzt zwingend in den ersten beiden Jahren bei Man City, wo er ja auch wirklich größere Kaderumbauten vorzunehmen hatte als in seinen Stationen davor, dann direkt den Titel holt. Aber würde er ihn jetzt in seiner Amtszeit, sage ich mal, in auf 4-5 Jahre gerechnet gar nicht holen, da muss ich doch sagen, wäre ich sehr enttäuscht.
Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das habe ich aber auch vorher noch gar nicht so gemeint. Ich meine einfach nur, dass der Champions League-Titel ist nicht planbar, aber es ist auf jeden Fall die Erwartungshaltung von seinen Bossen. Da gar keine Frage, deswegen investiert man auch solches Geld. Man investiert dieses Geld nicht, um die Premier League zu dominieren. Man kann sich wirklich wahrscheinlich erst als großer Verein auch sehen, vom eigenen Selbstverständnis, wenn man mindestens einen Champions League mal auf seinem Briefkopf stehen hat. Aber es ist trotzdem schwierig zu planen. Auch andere Vereine, die viel investiert haben, denk mal an das 2009 Real, als sie vollkommen ausgerastet sind auf dem Transfermarkt, haben überhaupt nicht, wollten sie ihren Achtelfinalflug brechen mit den Ausgaben und sind dann erneut gegen Lyon ausgestiegen da zu Hause. Ja? Miralem Pjanic hat sie rausgeschossen. PSG vor der Saison, ach Gott, haben wir gedacht, sind die im Herbst, als sie die gegen Bayern das Glanzspiel hatten, ach, die werden dieses Jahr aber sowas von stark sein. Mit Neymar und Mbappé und Wahnsinn, was für ein Sturm. Ja, es ist schwierig. Also du kannst nicht nur an den Ausgaben, die Ausgaben bedingen zwar, dass die Erwartungshaltung so ist, dass der Verein das holen sollte, aber es ist trotzdem schwer zu planen. Real spielt eigentlich seit 3 Jahren zum Beispiel jetzt mit derselben Mannschaft. Das ist dann aber auch die Mentalitätssache, wo du auch schon drauf angesprochen hast. Die genau. Dann weiß auch, dass das komplette Durchplanen, jede Situation zu wissen, einfach auch durch mentalen Willen, überflügeln kann. Aber ich gebe dir zumindest soweit recht, wenn Guardiola bis 2021, sagen wir mal, dass er so lange da bleibt, nicht die Champions League holt, dann wird das auf jeden Fall ein schwerer Makler an seiner Zeit bei City sein. Und wenn er in der Zeit selbst 2-3 Mal noch die Premier League holen sollte.
Ja, das passt ein bisschen. Plus, also, ja. Genau, ich wollte noch nachschieben, das hatten wir zwar vorhin auch schon so ein bisschen angerissen, aber diese Mentalitätssache, das ist steile These, auch was Guardiola vielleicht zu ein paar Prozentpunkten irgendwo fehlt. Denn ich erinnere mich an eine ganz spannende Aussage, ich weiß leider nicht mehr, welcher Barca-Spieler es gewesen ist, aus seiner Hochzeit mit Barca, dass die Spieler dem Trainer so vertraut hätten, weil sie in der Halbzeitansprache, wenn es mal mies lief oder wenn du mal in einer miesen Phase gegen Ende des Spiels zur Seitenlinie bist und dann Coaching dir abgeholt hast, dass der Trainer immer eine taktische Antwort auf das hatte, was der Gegner da aufgeboten hat. Aber da war nie die Rede von Motivation. Und ich glaube, dass es gerade in diesen Do-or-Die-Spielen in der K.O.-Phase der Champions League natürlich ganz stark darauf ankommt, ob du halt einen eigentlich spielerisch überlegenen Gegner mit Leuten wie Milner, Henderson oder Wijnaldum platt machen kannst. Ob du die dahin motiviert kriegst, das halt dann 150% abzurufen. Und vielleicht fehlt Guardiola da so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen was, was nicht heißen soll, dass er seine Spieler nicht motivieren kann, um Gottes Willen. Da wäre er nicht so erfolgreich gewesen bislang. Aber vielleicht ist er nicht dieser mitreißende Motivator, der zum Beispiel ein Klopp ist und vielleicht auch ein Zidane, ich weiß es nicht. Diese Hero-Player, ich denke gerade jetzt auch wieder an Ramos, die sind dann auch, glaube ich, nicht durch Zufall immer in den entscheidenden Spielen nochmal ganz, ganz viel besser als in vielen Spielen davor.
Ich glaube auch, dass der Faktor Motivation nicht unbedingt eine der großen Stärken von Guardiola ist oder zumindest nicht einer seiner größten Qualitäten. Und ich glaube, wenn selbst das ein Barca-Spieler sagt, ich denke, wenn er noch besonders irgendwie motivieren konnte oder gewisse Sachen sagen konnte, um Spieler heiß zu machen, dann doch gerade noch bei Barcelona, weil es ist nun mal der Verein, der ihn geprägt hat, wie was weiß ich noch was. Und gerade im Halbfinale der Champions League gegen Real damals, als er diesen wirklich total niveaulosen Krieg in der Presse mit Mourinho hatte, hat er es mal geschafft, so zumindest wurde es berichtet, die Spieler vor dem Rückspiel im Bernabeu richtig heiß zu machen und ist aber nicht unbedingt eine Qualität von Guardiola, die man hervorzuheben hat, denke ich, da gebe ich dir recht. Und ich denke, wenn schon Spieler bei Barcelona das aber als Resümee anbringen, will ich jetzt nicht wissen, glaube ich nicht, dass diese Qualität jetzt bei Bayern und bei City ausgeprägter ist.
Ja, da können wir noch vielleicht ein paar User-Kommentare dazu vorlesen. Pro Guardiola haben wir noch von Ed Lahmsteiger. Guardiola hat die Premier League auf historische Art und Weise gegen den Champions League Finalisten. Ne, Moment, da bin ich falsch. Ja doch. Guardiola hat die Premier League auf historische Art und Weise gegen den Champions League Finalisten und andere Hochkaräter dominiert. Das wiegt sehr viel. Dass sein Fußball in der Champions League erfolgreich ist, hat er mit Barca, aber auch mit Bayern bewiesen. Für das verpasste Finale waren häufig auch andere Faktoren zentral, die er nur teilweise beeinflussen konnte. Bei City muss man sich trotz der Millionenausgaben mal anschauen, wie jung die Schlüsselspieler sind. Die besten Jahre kommen für die eigentlich noch. Trotzdem Premier League-Rekord, das ist schon eine herausragende Marke. Man muss ihn nicht als den besten Trainer der Geschichte oder gar als den besten Trainer der Gegenwart sehen, wie ich, aber er ist extrem erfolgreich und mindestens ein herausragender Coach. Würde wiederum dafür sprechen, dass, wir hatten es gerade angesprochen mit der Mentalitätssache, das sind sehr, sehr junge Spieler teilweise und wie er auch gesagt hat, auf den Schlüsselpositionen, das ist ja etwas, das müsste eigentlich noch kommen.
Ja, im Prinzip wurden in dem Tweet gerade lauter Sachen genannt, die wir jetzt hier schon besprochen hatten. Ja. Gerade auch, also um nochmal vorzuheben, bei City sind die Schlüsselspieler wirklich noch sehr jung. Hat auch David jetzt gerade vorher gesagt, denke, dass die werden im Zweifel eher noch besser werden. Vielleicht diese Mentalitätsmonster, wenn man sie mal so nennen will. Ja, das ist, also grundsätzlich kann man hier dem Herrn Labensteiger kaum widersprechen.
Ja, vor allem, weil, wie gesagt, diese jungen Schlüsselspieler, das ist ein ganz großer Faktor meines Erachtens, weil wenn du jetzt einen Sergio Ramos erwähnst, ich meine, der hat ja auch schon einiges erlebt im Fußballgeschäft und gleichzeitig hast du bei City womöglich da einen John Stones oder einen Laporte, auf Kompanie kannst du, wie gesagt, natürlich gerade nicht zählen. Das sind ja die Spieler, die diese Identität auch noch entwickeln müssen, einfach auch durch Erfahrung. Und wenn du diese Erfahrung auf diese Schlüsselposition nicht hast, dann ist das natürlich einfach auch nur schwer umzusetzen auf diesem Level.
Und auch die Führungsspieler von Manchester City, muss man auch mal ehrlich sagen, wie viele große Spieler hat denn schon Vincent Kompany in seiner Karriere gemacht? Mhm. Wie viele große Spieler hat schon Kevin De Bruyne gemacht? Pokalfinale 2015 gegen Dortmund, das... Mhm. Das wird schon schwer, also das ist ein ganz guter Punkt. Ich denke, die Leader oder die, da könnte man höchstens jetzt, finde ich, David Silva rausnehmen. Die meisten, aber die so als Führungsspieler im Kader in Frage kommen, haben noch nicht so diese viel zitierten großen Europapokal-Schlachten bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften gemacht. Das ist sicher auch eine Qualität, die der Mannschaft ein bisschen abgeht.
Ja. Dann ja. Gehen wir nochmal auf einen Kontra, also auf einen negativen Beitrag zu Guardiola drauf ein, von Fußballdoktor. Er schafft es immer wieder, mit klar überlegenen Mannschaften in der Champions League K.O.-Phase früh zu scheitern. Als Champions League-Trainer eher ein Nachteil. In einer Liga aber gut, solange er das beste Team trainiert. Grundsätzlich ja, aber bei City ist Pep an Monaco und Liverpool da sogar klar gescheitert. Bei Bayern, bis auf Juve einmal, immer erst Kracher im Halbfinale, da direkt gescheitert, gegen Real sogar kläglichst. Er hat schon die Qualität, ein fußballerisches Spinnennetz zu spannen und dies seinen Spielern konsequent einzutrichtern. Das klappt aber eben nur, wenn das Team eine sehr hohe Qualität hat und dann eben auch nur in der Liga zu 100%. Meines Erachtens ein bisschen stark die Kritik, gerade wenn man die Faktoren berücksichtigt, die wir eben auch schon angesprochen haben. Aber ich würde da gerne auf deine Aussage von vorhin zurückkommen, David, als du meintest, dass Pep Guardiola diese taktische Flexibilität hat. Gerade die hat in diesen entscheidenden Spielen in der Champions League manchmal gefehlt, wenn ich jetzt mal an das Liverpool-Spiel denke. Genau. Es war ja eigentlich komplett zu erwarten, wie Liverpool auftritt und trotzdem hat Guardiola keine Antwort gewusst.
Ganz genau, ganz genau. Und da komme ich immer wieder zu dem Punkt zurück, wenn ich dann sehe, wie Milner oder auch so junge Außenverteidiger, wie sie Liverpool hat, die natürlich auch dieser Aufgabe auf dem Niveau und auch gegen diese Gegner eigentlich nicht gewachsen sein können, wie die dann aufspielen, dann ist vielleicht ein einfacheres System wie das von Klopp, das ganz zweifellos nicht so komplex ist wie das von Guardiola, in solchen Spielen manchmal geeigneter. Ja. Denn dann müssen die Spieler in weniger Momenten über sich hinausgehen oder müssen einfach einfachere Dinge besser machen, anstatt ganz, ganz viele kleine Dinge zu beachten, wo dann eben die Fehleranfälligkeit wahnsinnig hoch wird, wenn du an dem Tag mental nicht 100% da bist oder wenn dich vielleicht auch ein Gegner mit seinem aggressiven Pressing ein Stück weit einschüchtert. Das sind ja auch Menschen. Und wenn diese Menschen dann gar nicht die Möglichkeit haben, mit Kampf zurückzuschlagen, weil das im Spiel ein Stück weit ausgeklammert ist, sich also eine Schlacht zu liefern, um mal so ein plumpes Wort zu bedienen, dann ist das vielleicht manchmal auch ein Wettbewerbsnachteil. Ja? Denn wann immer ich mir Citys Statistiken angucke, die sind beachtlich und sprechen halt von einer ganz großen Variabilität und von einer ganz großen Geplantheit. So sind die zum Beispiel das Team mit sie rennen nicht wahnsinnig viel zum Beispiel, ja. Aber trotzdem sind sie das Team mit den meisten Sprints. Das heißt, die wissen ganz genau, wann das Tempo anzuziehen ist. Das ist also ein wahnsinnig kompliziertes Uhrwerk. Und wenn du psychisch so ein bisschen auf dem Zahnfleisch gehst, wenn du merkst, da ist ein Gegner, der kämpft uns nieder, aber dann nur mit diesen super komplizierten Abläufen dagegenhalten kannst, dann kannst du manchmal vielleicht auch einfach überrannt werden. Und ich glaube, es ist deswegen auch kein Zufall, dass Guardiola, natürlich auch wieder meckern auf hohem Niveau, aber doch meckern, gegen einen Trainer wie Klopp regelmäßig so schlecht aussieht.
Ja,
das ist ja nicht das erste Mal, dass Klopp ihn so überrennt.
Das ist sehr gut, dass du das gerade sagst. Ich habe am Montag auf dem britischen Sky war bei Monday Night Football Pep Guardiola zu Gast und da wurde ihm die Frage gestellt, warum er lange Pässe hasst. Und man hat an seiner Antwort gemerkt, wie sehr er lange Pässe wirklich hasst. Und da hat er betont, dass kurze Pässe natürlich eine größere Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Das ist das Erste. Aber das Wichtigste ist für ihn auch, dass man diese Bälle schnell wieder zurückerobern kann. Wenn du einen Fehlpass über 5 Meter spielst, dann direkt wieder draufpresst, kriegst du den Ball zurück. Und das ist vielleicht eine Eigenschaft, die gegen eine Mannschaft wie Liverpool, die ohnehin sehr intensiv spielt, einfach nicht so arg zur Geltung kommen kann.
Auch ein Punkt. Man muss auch noch ganz klar sagen, bei meinem Fußballdoktor, dass der erste Satz von ihm einfach auch nicht stimmt. Er schafft es immer wieder mit klar über, also immer wieder klingt für mich wirklich über 5, 6 Jahre in der K.O.-Phase früh zu scheitern. Er ist in seinen 4 Jahren bei Barcelona immer mindestens ins Halbfinale gekommen, in 3 Jahren bei Bayern immer mindestens ins Halbfinale gekommen. Ja. Und jetzt ist er im Vorjahr gegen starkes Monaco, das aber natürlich der Underdog war in dem Matchup. Und in diesem Jahr gegen den Underdog Liverpool ausgeschieden. Aber das wird jetzt, war für mich ein bisschen so dargestellt, als wäre er regelmäßig absolute Versager in der Champions League. Wenn der Kollege später noch ein bisschen aufgelockert hat, aber ist jetzt, also die 2 Jahre bei City sollen da nicht den Gesamteindruck drüben. Ist eigentlich ein ziemlich erfolgreicher Champions League Trainer, wenn bis vor 2 Jahren deine Quote Minimum Halbfinale ist, in 7 Teilnahmen.
Ja. Und da muss man auch sagen, ich glaube, er ist mit Barca immer ins Halbfinale gekommen, beziehungsweise ist auch dieser Barca-Kader, den Guardiola maßgeblich geprägt hat, ist mit Rijkaard ins Halbfinale gekommen, dann 4-mal, glaube ich, mit Guardiola und auch in dem Jahr danach, wo sein Nachfolger Villanova, glaube ich, noch ganz stark von Guardiolas Arbeit profitiert hat. Und jetzt ist er, glaube ich, auch 3 Jahre lang dann ziemlich dürftig dagestanden in diesen finalen Phasen der Champions League. Das darf man auch nicht vergessen.
Ich denke, was er noch ganz gut hervorhebt, auf der anderen Seite der Fußballdoktor, ist auf das Spiel, dieses Matchup gegen Juve, ich glaube, es war das Viertelfinale 15-16, das war dann, wo die Bayern dort 2-2 gespielt haben und daheim noch 4-2 nach Verlängerung gewonnen haben. Wenn ich mich jetzt mal so richtig zurückerinnere an die ganze Champions League-Historie von Guardiola, vielleicht das Tor von Iniesta 2009 bei Chelsea kurz vor Schluss, aber das war auch mal so der einzige wirkliche Thriller in seinen K.O.-Spielen, wo es mal in Verlängerung ging und wo es dann auch wirklich über die Mentalität ging. Also das stelle dann auf der anderen Seite wieder ganz gut hervor, finde ich.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine ganz kurze Pause und dann überlegen wir uns, wie Pep Guardiola zumindest einige seiner Kritiker etwas verstummen lassen könnte. Hier bei 90 Plus on Air auf meinsportradio.de.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Willkommen zurück bei 90 Plus on Air auf meinsportradio.de. Wir sind fast am Ende der Sendung zum Thema Pep Guardiola und vor allem die Kritik an Pep Guardiola. Und zum Abschluss haben wir uns mal überlegt, wie könnte Pep Guardiola seine Kritiker zumindest teilweise etwas verstummen lassen. Was müsste Pep Guardiola erreichen? Was muss er tun, damit er seine Kritiker etwas verstummen lassen kann? Fangen wir mal bei dir an, Marius. Was würdest du vorschlagen?
Also, da steht nebenan als Beispiel einen kleinen Verein aufbauen.
Könnte von mir kommen.
Das ist aber tatsächlich meine Meinung. Ich würde mir das ein bisschen, so eine Herausforderung würde ich von ihm gern mal sehen, wie er das angeht. Sagen wir mal, ein bisschen limitierteres Budget. Mittlerweile haben wir auch sogenannte kleine Vereine, die zumindest für ihn in Frage kommen würden, auch die Möglichkeiten, viel zu machen finanziell. Das würde mich auf jeden Fall reizen. Ich würde es aber auch gerne sehen, das steht jetzt auch daneben dran, aber hatte ich mir auch vorher so notiert, dass die Jugend mal wieder ein bisschen stärker kommt. Zumindest in seiner Barca-Zeit kann man ihm das schon noch zugute halten. Er hat den Pedro in der ersten Mannschaft integriert. Delo Feo hat seine ersten Schritte da gemacht. Christian Theo, der mal als großes Talent galt, hat auch die ersten Schritte. Thiago und Rafinha Alcantara, also die waren zwar keine absoluten Stammspieler, aber ihren ersten Schritt im Profifußball haben sie unter Guardiola gemacht. Diese Arbeitsweise mit der eigenen Jugend ist, finde ich, jetzt so ein bisschen komplett verloren gegangen. Also bei Bayern war das schon nicht mehr viel, soweit ich mich erinnern kann. Ja, und bei City, die hatten, glaube ich, von allen Top-Teams die konnten die wenigsten Minuten an ihre eigenen Jugendspielern abdrücken in der laufenden Saison. Also ich denke so, dass das mal eine Herausforderung wäre, wo Pep Guardiola sein bisschen angekratztes Gesamtbild in der Fußballwelt ein bisschen aufpolieren könnte.
David, möchtest du was ergänzen oder kontra geben?
Ja, genau. Also ich habe ja im Prinzip schon den Großteil dessen gesagt. Ich sage es jetzt nochmal, nur ein bisschen anders. Das ist so ein Zusammenspiel von diesem Zlatan-Argument, was wir vorher hatten, und dann dem Jugendspieler-Argument. Denn beide sind ja irgendwo aus Guardiolas Blickwinkel, den ich mir jetzt mal anzueignen versuche, irgendwo taktisch ein bisschen roh, beziehungsweise auch vielleicht unwillens oder unfähig, halt gewisse Wege zu gehen. Schwere Spieler wie Zlatan können zum Beispiel vielleicht nicht diese Defensivwege gehen, die Guardiola von ihm, zumindest Zlatan, nach verlangt hat. Und dass er halt solche Freigeister auch, dass er ein System um die herum bauen kann, dass er dann natürlich auch die Fähigkeit hätte, Jugendspieler besser zu integrieren, besser aufzubauen über Einsatzminuten, die sie zwingend brauchen, um wirklich den nächsten Schritt zu gehen. Das würde ich schon von ihm erwarten, weil das bekommen eigentlich schwächere Trainer auch hin, und dann sowohl mit einfacheren Spielsystemen als auch mit nicht Guardiola-mäßig komplexen, aber doch auch komplexen Spielsystemen. Insofern muss man das von so einem guten Trainer, der auch für sich den Anspruch hat, denn sonst würde ja dieses System nicht so intensiv verfolgen, der Beste zu sein, das muss man schon von ihm erwarten können.
Oder mal anders gefragt, wir wissen, dass er das kann, auf diese Mittel, weil er es vielleicht auch einfach will. Das haben wir ja vorhin schon etwas thematisiert. Einfach mal ganz simpel gefragt, traust du ihm das auch zu auf andere Methoden, wenn er das denn möchte? Sprich, weniger Budget auf die Jugend setzen müssen, kleineren Verein langfristig entwickeln. Also wenn er das denn wirklich möchte, glaubst du, er wäre damit eh nicht erfolgreich?
Schwer zu sagen. Jetzt ist natürlich das Gefälle im Fußball auch ein ganz, ganz anderes als noch vor 10 Jahren. Das heißt, wenn du jetzt einen wirklich kleinen Verein hochziehen würdest und der dann letztendlich wieder doch mit den Man Cities, Man Uniteds oder Barcas konkurrieren müsste, irgendwo in der Spitze, auch in der Liga, da würde es allein aufgrund der Gezeitenwende im Fußball ganz, ganz schwer fallen, da oben ranzukommen. Aber ich glaube schon, dass er Spieler auch heranerziehen könnte an seine Ideen. Bloß ist die Frage, ob er sowas will, denn er sucht sicherlich auch den Erfolg. Er hat ja quasi indirekt zugegeben, dass man jetzt auch bei City den schnellen Erfolg sogar oder den ganz schnellen Erfolg, den mittelfristigen Erfolg vorgezogen hat. Insofern glaube ich nicht, dass er diesen Schritt jemals zurückgehen würde, auch wenn das wahrscheinlich könnte und wenn es wahrscheinlich auch ein bisschen dann das System flexibler machen würde, beziehungsweise er gezwungen wäre, auch vielleicht ein paar seiner Ideen aufzugeben, wie das gute Trainer in der Vergangenheit auch bereits gemacht haben. Aber das ist nicht Guardiola. Insofern werden wir nicht erleben.
Er müsste an einen Verein geraten, wo quasi das auch sicher auf die Fahne geschrieben wird, dass die Jugend da Minuten sammelt. Er kann wirklich über Mourinho sagen, was man will, aber seit er bei United ist, die da ein gewisses Credo im Verein pflegen, dass immer ein Spieler aus der eigenen Jugend mindestens auf der Ersatzbank hockt oder eingesetzt. Ja. Das zieht sogar Mourinho dort durch. Ich denke mal, wenn er mal bei einem anderen Top-Club landet, bei Manchester United wird er wohl sicher nicht mehr landen nach City. Aber bei einem anderen Top-Club, der ein ähnliches Credo fährt, da könnte es mal interessant sein, ob er es mal wieder schafft, so wirklich so ein rohes Talent aus der eigenen Jugend in gewisse Sphären zu entwickeln. Aber ja, ich denke, David hat da schon recht. Er bewegt sich in finanziellen Bereichen, wo er seine absolut hervorragende Expertise dran ausleben kann, experimentieren kann. Also ich glaube auch nicht, dass er diesen besagten Schritt zurück irgendwie nochmal in nächster Zeit macht. Aber er hat, glaube ich, auch noch relativ viele Jahre in seiner Karriere vor sich.
Ja. Dann würde ich mal sagen, fassen wir das alles zusammen. als Abschlusssatz, ich würde mal behaupten, wir sind uns da ziemlich einig, dass Pep Guardiola diese Mittel, die finanziellen Mittel und diese herausragenden Spieler nicht unbedingt braucht, um erfolgreich zu sein, sondern dass er diese eher will. Und da er nicht nur erfolgreich sein will, sondern mit einem sehr schönen Fußball erfolgreich sein will. Und wenn er diese Mittel hat, dann ist es sehr normal, dass er sie beansprucht. Und ich denke, damit haben wir ein wenig die ganze Kritik an Pep Guardiola ein bisschen auf den Punkt gebracht. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an der Sendung. Ich bedanke mich bei David und Marius für die kompetente Unterstützung natürlich. Und und hoffe, dass ihr uns bei 90 Plus und R auch erhalten bleibt. Auf Twitter bei @90_plus oder auch auf Facebook /90plus.de und natürlich auf unserer Webseite www.90plus.de. Und ja, bleibt uns treu und bleibt vor allem auch den Kollegen von meinsportradio.de treu. Vielen Dank.
Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de liefert dir meinsportradio.de vom 4. Juni bis 15. Juli täglich neue Podcasts, Vorberichte, Analysen, Hintergründe und alle Infos zu allen Teams. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.